Wisst ihr mal, was wir für ein Monatsthema haben diesen Monat? Lobpreis. Schon einen guten Start, oder? Ja. Ich entschuldige mich im Voraus, wenn es sieht aus, als ob ich einfach ein Skript hier lese, aber alles, was ich vorbereite, vorbereite ich natürlich in meiner Muttersprache. Und ich kann nicht so spontan, so gut auf Deutsch einfach alles raushauen. Das heißt, ich werde ab und zu oder oft meine Notizen gucken, weil ich will unbedingt, dass ich die richtigen Ausdrücke nutze und dass ich nicht so verwechsle, dass es dann irgendwie komisch vorkommt. Und alle sagen, was hat er gerade gesagt? War das nicht ein bisschen so ketzerisch oder lästend? Oder ich meinte es eigentlich gar nicht so oder was, aber ja. Zum Beginn mit Monatsthema Lobpreis. Ich habe schon was ausgepackt, eine tiefe Abend. Wir hatten vor zwei Mittwoche. Wenn ihr das nicht gehört habt, könnt ihr gerne irgendwann hören. Ganz kurz zusammengefasst, weil ich weiß, wir haben auf jeden Fall Leute hier heute, die ja auf gar keinen Fall da waren. Das Einzige ist, wir haben ein bisschen getrennt der Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis. Mit Anbetung als Fundament. Eigentlich, das ist ein Zustand des Seins. Das ist irgendwas, was wir, also wir sind anbetende Wesen für Gott im Sinne von, wenn wir sagen, du bist würdig, Anbetung zu bekommen, dann ist mein ganzes Leben Anbetung zu ihm. Lobpreis ist eher eine bestimmte Akte, dazu gehört und ist auf diese Fundament gebaut, aber die sind nicht das gleiche, die gleiche Ding. Ja, Anbetung ist kein Tat, ist ein Zustand des Seins. Nur darauf können wir echte Lobpreis stellen. Ich steige ein, wie oft, mit ein paar Zitaten. Manche lasse ich einfach heute da hängen und ihr könnt ein bisschen darüber kauen. Wenn ihr sagt, dann spuck es raus oder nimm es mit. Das erste, bitte, Benjamin, wenn wir können. Es besteht die Notwendigkeit wahre Anbetung in unserer Mitte. Apropos, das würde, nicht apropos, sondern das würde auf Englisch geschrieben von A.W. Tozer. Und wo er das Wort Anbetung nutzt, eigentlich meint er Lobpreis. Wir nutzen das Wort Worship auf Englisch und das ist sehr wechselbar. Es ist nicht so gut getrennt wie auf Deutsch. Das habt ihr besser als umgemacht. Chapeau. Wir reden in diesem Sinne eigentlich über, was wir hier Sonntagmorgens machen. Es besteht die Notwendigkeit wahre Anbetung in unserer Mitte. Wenn Gott der ist, der er zu sein vorgibt und wenn wir das gläubige Volk Gottes sind, als das wir uns bezeichnen, dann müssen wir ihn anbeten. Ich glaube nicht, dass wir jemals wahre Freude an der anbetenden Verehrung Gottes finden werden, wenn wir ihm nicht in einer persönlichen, geistlichen Erfahrung begegnet sind, durch die von Gottes Heiligem Geist selbst gewirkte Wiedergeburt von oben. Relativ heftig. Der Grund, warum ich das da habe, ist, wenn wir über Lobpreis reden, wenn wir über Anbetung reden, es kann nur über echte Begegnung gehen. Es kann nicht sein, dass wir sonntags hier kommen und wir spielen eine Form, wir spielen ein Theaterstück, wir sitzen und dann wir stehen auf und dann wir sagen die Worte, die da sind. Und mein Gedanke ist aber auf dem England-Frankreich-Spiel von gestern Abend, der super cool war, what's in Togo, wow. Aber mein Mund bewegt sich und so. Es muss eine echte Begegnung sein, wenn wir wirklich über Lobpreis reden wollen. Das ist eigentlich alles, was ich anstoßen will. Bitte fühlt euch nicht beleidigt. Und wenn, das ist nicht meine Absicht. Aber wenn, dann fragt Gott mich nicht. Okay? Das zweite, bitte, auch von Tozer. Ich finde das ein wunderschönes Buch. Aber viele von uns nicht, sicher, wir sicher nicht, er redet über andere Gemeinden. Aber viele von uns sind im Grunde nur Weihnachtsmann-Christen. Wir stellen uns Gott so vor, als würde er den Weihnachtsbaum aufstellen und die Geschenke darunter legen. Doch das ist nur eine sehr schlichte Form der Liebe. Wir müssen einen Schritt weiter gehen. Wir müssen den Segen erfahren, in der Gegenwart Gottes anzubeten, ohne den Wunsch sogleich wieder aufzubrechen. Wir müssen uns an der Gegenwart vollkommener, unendlicher Volltrefflichkeit erfreuen. Lass es so sein in meinem Herzen. Ich finde, das sollte für uns kein Verdammnis sein. Aber so ist es bei mir nicht. Das sollte eine Ermutigung sein. Lass es für uns so sein. Das ist mein Herz jeden Tag, wenn ich aufwache und sage, Jesus, lass es sein, dass ich gar kein Ziel, gar keinen Zweck, gar keinen Bock habe, deine Gegenwart zu verlassen. Weil diese Anbetung, dieser Lobpreis ist eigentlich dafür, wo wir gemacht sind. Unter andere Aspekte, wo wir gemacht sind. Dieses Zitat bietet uns die Gelegenheit, unser Verständnis von Anbetung, Lobpreis, Einheit, Intimität zu ergründen. Vor allem im englischen Original lautet dieses Zitat, ohne den Wunsch, so gleich wieder aufzubrechen, also das heißt eigentlich ohne den Gedanken wieder hinausstürmen zu wollen. To not want to leave. Mit unserem Verständnis von der Einheit in Christus gelangen wir zu einer interessanten Dichotomie. Gut. Wie China, als meine Erstklässler würden sagen. Genau. Wenn wir so diese Dichotomie ist, wenn wir eins mit ihm sind und er überall ist, wie können wir dann überhaupt herausstürmen? Aber ich denke, aus eigener Erfahrung würden wir argumentieren, dass dies sehr wohl möglich ist irgendwie. Mindestens das Gefühl, dass wir herausstürmen vom Gegenwart Gottes, obwohl er allgegenwärtig ist und dass wir mit ihm eins sind. Also, bevor wir über das Herausstürmen sprechen könnten, müssen wir vielleicht zunächst über die Leichtigkeit oder Schwierigkeit des Hineingehens sprechen. Das steht zwar leider nicht auf der Tagesordnung, ich habe nicht genug Zeit, all das auszupacken, aber als Gedankenstoße mitzunehmen, wenn wir reden von solchen Sachen, so wie in deine Gegenwart hineinzugehen oder herauszukommen, was meinen wir eigentlich damit? Wenn wir eins mit ihm sind, wie es uns so fest in der Neue Testament gelegt wurde, und wenn er allgegenwärtig ist, wovon reden wir, wenn wir reden von in und aus und weg von seiner Gegenwart? Nur irgendwas. Vielleicht könnt ihr dann mit dem Person im Spiegel im Badezimmer argumentieren, morgens beim Zähneputzen. Ich habe versucht, was ich heute sagen will, in drei Teile zu packen. Erster Teil heißt Einheit und Intimität. Und ich würde sagen, die sind zwei verschiedene Sachen. Ich würde sagen, dass Einheit ist etwas Tieferes als Intimität, aber wir brauchen dennoch Intimität in unserem Leben. Ich bin verheiratet. Das heißt, ich habe eine Ehe, und da ist Einheit. Wir haben gesagt, wir sind eins. So, das heißt dann, ich bin mit meiner Frau vereint, ob wir nun intim sind oder nicht. Diese Einheit steht. Der Mangel oder Überfluss an Intimität zwischen uns bestimmt nicht, ob die Einheit existiert oder nicht. Die sind zwei verschiedene Sachen. Die Einheit besteht unabhängig von der Intimität. Intimität sorgt jedoch für eine bessere Einheit, für eine tiefere Einheit vielleicht, die auch eine andere emotionale Ebene der Verbundenheit erreicht, aber es ist nicht Einheit sich selbst. Weil gleichzeitig bietet Intimität ohne Einheit keine sichere Gründe. Momente der Intimität ohne Einheit werden wie Drogenrausch. Und wenn sie nachlassen, können wir zu der Überzeugung gelangen, dass Gott uns verlassen hat. Boah, das ist eine starke Zeit in seiner Gegenwart. Aber wenn ich gar kein Verständnis, gar keine Offenbarung, gar keine Erfahrung von Einheit mit ihm habe und ich diese richtig starke Lobpreisabend verlasse, dann habe ich dieses Gefühl von, er ist weg. Wo ist? Und in meiner Woche bin ich in Panik, bin ich in so Unsicherheit. Wir brauchen das Fundament von Einheit, worauf Intimität gebaut werden kann. Weil diese Intimität alleine dann wird so einen emotionalen Achterbahn fahren, den wir von einer Begegnung zu dem nächsten leben. Ich brauche mein nächstes Hit, ich brauche mein nächstes Begegnung von Jesus, bitte. Was uns die wahre Einheit in Christus bietet, ist eine unendliche innewohnende Heimat statt bloße Begegnung. Und aus dieser Struktur der Heimat heraus können wir dann Zeiten der Intimität als Zeiten der Freude erleben, ohne dass danach ein Gefühl des Rückzugs oder der Leere aufkommt. Lars, ist der Puttkanal an? Cool. Da ist er. Ich spiele gleich ein Teil von einem Lied. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das betrachten kann. Ich kann das aus der sicheren Ebene der Einheit mit Gott betrachten und ich kann das aus nur meinen Gefühlen betrachten. Wir hören das gleich. Jesus, das war's. Jesus, I need you. Jesus, ich brauche dich. Da sind zwei verschiedene Herangehensweisen hier. Oh Jesus, ich brauche dich, ich habe dich nicht, hilf mir, ich brauche dich. Und aus der kompletten Überzeugung und Erfahrung der Fülle Gottes in mein Leben einfach zu sagen, ja Jesus, ich brauche dich. Wir können auf eine körperliche, auf einer physischen Ebene das umsetzen mit das Wort Sauerstoff. Ich brauche Sauerstoff. Ich bin nicht in Panik, ist einfach eine festlegende Bestätigung. Also es ist einfach so, ich brauche Sauerstoff. Aber wenn irgendwie meine Lungen hängen aus meinem Mund nach einer heftigen Trainierungseinheit oder Fußballschule, ich brauche Sauerstoff. Der Panik ist da. Die Intimität ist keine schlechte Sache. Ich rede euch nicht weg von Intimität. Ich glaube, wir haben es heute Morgen zusammen erfahren. Was für eine wunderschöne Sache, als Leib Christi zusammen. Wie wichtig es ist, zusammen das zu erfahren und nicht nur allein unter der Woche. Sowohl als auch. Aber bitte nicht nur Sonntagmorgen zusammen, alleine unter der Woche auch. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Was ich sage, ist, dass wir müssen erst feststellen, die Einheit, die wir in Christus haben. Was wurde uns angepredigt in den letzten 2, 3 Jahren von der Offenbarung von Einheit mit ihm? Was wir selbst für Lieder geschrieben haben über die Einheit mit ihm. Hallo? Untrennbar eins hat Becky geschrieben in den letzten Jahren. Was war ein Lied, was wir hier haben von dem Haus? Glauben wir, was wir singen? Ich hoffe, ja. Darum geht's. Diese Einheit ist das Fundament für die Intimität. Ja? Ein paar Beispiele aus der Bibel, damit wir das wirklich als Gottesdienst abhaken können. Johannes 17, 22, 23. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Das ist Einheit. Okay? Wenn ihr ein To-Go-To-Stelle braucht in der Bibel für Einheit, Jesus. Wie heißt das auf Deutsch nochmal? Der High Priestly Prayer, der Hohepriestergebet, oder? Hohepriester. Ihr habt es besser als ich gesagt, danke. Genau, das ist unsere Stelle. Intimität, würde ich sagen. Jakobus 4, Vers 8. Nähet euch Gott und er wird sich euch nähen. Aber warte, wenn er allgegenwärtig ist, wie kann ich mich an ihm nähen? Weiß ich nicht. Er ist ein bisschen komplizierter, als mein Gehirn schaffen kann. Aber ich vertraue ihm. Es gibt beides, die sind beide gut. Wir brauchen beides, nicht nur einer. Vielleicht sagt ihr einige in der Raum, was hat überhaupt das mit Lobpreis zu tun, weil es ist nicht wirklich gezielt auf das hier. Hoffentlich wird es langsam klar, das hier ist eher ein allgemeines Fundament, worauf wir dann das hier beziehen können. Das macht nur gesunde Sinn, wenn wir verstehen, woraus wir hierhin kommen, von welches Fundament wir herkommen. Gut. Dann, wir haben schon kurz über Einheit und Intimität gesprochen. Jetzt zur Intentionalität. Die Frage dann ist, was sind meine Absichten, wenn ich zum Gottesdienst komme, sowohl in der Gemeinschaft als auch für mich persönlich? Warum nehme ich daran teil? Was ist das hier, was wir machen? Ist es, weil ich es tun soll? Weil ich es tun will? Wohin wandern meine Körper, Seele, Geist, mein Verstand, meine Wille, meine Gefühle, sobald die Musik entsteht? Das habe ich oft nicht gefragt, weil für mich Lobpreis ist, war eigentlich also von meiner Kindheit immer mein Lieblingsteil des Gottesdienstes. Also einfach Musik, Anbetung, super. Aber ich war auf einer Konferenz im März, Wild at Heart von John Eldridge. Donnerstagabend durch Sonntagnachmittag, höchst empfehlenswert, gehört locker zu der 5 besten Entscheidungen meines Lebens, dahin zu gehen. War unglaublich gut. Aber wir hatten bis zum Samstagmorgen kein Lobpreis. Und ich dachte, ist das überhaupt christlich? Was soll das denn hier sein? Es muss Musik, es muss geben. Und er hat richtig gut erklärt, warum. Und er meinte, weil Leute kommen hier und wir erfahren, dass in tausende Gemeinde, Moscheen, Tempeln der Welt, Leute sind eigentlich gefangen in eine Warteschleife, ein Holding Pattern. Und es ist einfach eine Beschäftigungstherapie. Die kommen rein und Musik läuft und das Gehirn sagt, ah, oh, wir machen das Musikding, okay. Und ich sage die Wörter, die auf dem Tafel sind, aber genau wie ich gerade erwähnt habe, mein Gehirn geht zurück zu dem England-Frankreich-Spiel gestern. Und ich bin eigentlich nicht wirklich bewusst in der Gegenwart Gottes. Ich bin nicht bewusst, in was ich aus meinem Mund kommt. Es ist einfach irgendwas, was ich tue, weil ich das immer getan habe. Ich ging als Kind schon in der Gemeinde und meine Eltern haben gesagt, das ist, was wir machen und so mache ich das. Aber ich habe keine wirklich tiefe Begegnung. Darin ist einfach eine Beschäftigungstherapie. Und ich war erstaunt. Ich dachte, ja super, wie prima. Und er meinte, die ersten 2 Tage nutzen wir dann wirklich ein gut bisschen so das Haus auszuräumen, ein bisschen so eine Begegnung mit Gott ist wirklich so seelische, geistliche Therapie und so Befreiung. Und dann erst zielgerichtet, absichtlich in dem Lobpreis. Ey, es hat gekracht. Wahnsinnig. Und deswegen stelle ich uns die Frage, warum machen wir, was wir machen? Ich habe gar nicht vor zu sagen, ne, Deconstructionism, lass uns alles wegschmeißen, was wir haben. Das ist sinnlos aus meiner Sicht, einfach alles wegzuschmeißen. Gut, dann hast du nichts. Das wäre, als ob ich sagen würde, ja, wir haben ein Haus gekauft, aber ich würde gerne gucken, was ist unter dem Haus. Lass uns alles abreißen, einfach herauszufinden, woraus es steht. Oh, daraus, okay, cool. Aber ich bin jetzt obdachlos, alles klar. Also, die Frage hier ist nicht, eine Panik in euch freizusetzen, einfach wirklich zu fragen und fragt den Heiligen Geist, warum mache ich das, wie ich das mache? Wo gehe ich hin in meine Gedanken, in meine Gefühle, während das hier läuft? Und warum? Intentionalität, das heißt dann für mich, was, wenn ich hier hinkomme, ich weiß, warum ich hier hinkomme und ich weiß genau, was ich haben will. Es ist ein so wichtiger Schlüssel für unsere gemeinsame Erfahrung, wenn wir Gott gemeinsam preisen. Was wirklich hilft, besonders wenn wir erschöpft, angegriffen oder unwürdig fühlen, wenn wir sonntags kommen, mit solchen Gefühlen, die wir die mitschleppen, ist einfach zu sagen, Jesus, ich liebe dich genau hier in meiner Ärger, in meinem Zorn, meiner Verzweiflung, meinem Selbsthass, meinem XYZ, füge eure eigenen Gefühle und Ängste und Kämpfe rein. Ihm einfach hier rein einzuladen und nicht zu sagen, boah, wie soll ich überhaupt hier teilnehmen an dem Lobpreis? Ich bin XYZ. Ihm einzuladen, greift dann zurück zu dieser Einheit, zu wissen, obwohl die Gefühle der Intimität nicht da sind, weil irgendwas mich angreift. Einheit ist immer da. Das ist das Fundament, worauf wir alles bauen. Und wenn wir dazu zurückgreifen können, dann kann der Teufel mir nicht überzeugen, dass es keine Intimität in Jesus für mich gibt. Weil auch wenn ich meine Gefühle dafür nicht habe, weiß ich trotzdem, die Einheit ist da und du kannst mir das nicht rauben. Dieses Ding von Jesus einzuladen, mittendrin in die Versuche, in die Kämpfe, in den Schlachten, wie man das beschreiben will. Ihn darin einzuladen, ist ein großartiger Weg zurück in die Verbundenheit, in die Einheit. Es ist ein Bewusstsein und eine Aussage, dass wir wissen, dass er hier ist, dass wir uns dafür entscheiden, unsere Bewusstsein für ihn über unsere Bewusstsein für andere Dinge zu stellen. Das heißt, okay, es gibt wohl Kämpfe, es gibt wohl Schwierigkeiten. Trotzdem, es gibt einen Namen, der höher ist. Knie dich hin. Du bist in der Wartereihe. Ich komme zu dir später. Und dann sind wir dran. Und wenn wir zurück zu dir kommen, wir feststellen, oh, wie klein bist du denn? Ich gebe ein Beispiel für mein eigenes Leben dafür. Ein gutes Beispiel, wie man Jesus inmitten von so einer Wut oder Angst oder irgendwas lieben kann. Ich habe große Schwierigkeiten, ich hoffe, das ist gut übersetzbar, wenn nicht, dann komme ich verrückt vor, große Schwierigkeiten mit so ängstlichen Impulsen manchmal, die dann in mir Wut auslösen von diesen so, was ist das Wort? Machtlosigkeitsgefühl. Letzte Woche, Gemeindefreizeit, Freitagabend, lege ich mich hin. Und an dem Freitagabend, das war schon der 10., 11. Nacht in einer Reihe, wo ich gar nicht gut geschlafen habe, weil einfach Gedanken rein die ganze Zeit. Und ich lege mich hin und ich merke, morgen LKW-Plane, Wasserrutsche. Nice. Und irgendwie kommt der Gedanke, ja, es wird Spaß sein, die Kinder würden Spaß haben. Aber irgendwie kommt eine Szene, wähle eine meiner guten Freunde aus, es könnte ja, es könnte egal wer sein, aber eine rutscht mit einem meiner Kinder runter, die haben Spaß und es wird so schnell, es wird so, die haben keine Kontrolle, die rollen über und dann, bah, Knochenbruch für mein Kind. Der Gedanke kommt einfach so. Und ich merke, boah, alles spannt sich an in mir und mir wird wütend, weil ich kann... Was kann ich da in dem Moment machen? Wir sind nirgendwo. Wie lange dauert es, bis der Krankenwagen kommt zu uns? Was ist, wenn es eine knappe Zeitding ist? Und dann aufgerufen von meinem verrückten Gedächtnispalast kommt Sachen wie, ich weiß, es ist ein Fußballer gab vor 20 Jahren, der wirklich 20 Minuten vor Bein ab war mit seinem Beinbruch auf dem Spielfeld. Es war wirklich eine knappe Kiste. Ich denke, okay, wenn es so lange dauert, dass die hier kommen, es kann sein, dass mein Kind ein Bein abhaben muss. Ah! Und die Panik überkam mich. Ich spüre die Hilflosigkeit, so sehen zu müssen, wie es passiert, so versuchen, ein Kind mit einem Knochenbruch zu trösten, wie lange es dauern könnte, bis die Rettungskraft da sind, mit nirgendwo meine Wut, diese irgendwelche Erwachsene gegenüber, also ob die das mit Absicht machen würden, aber irgendwie sage ich, du hättest besser wissen müssen. Und, wow, was ist das? Am Grund dieser Welle liegt eigentlich eine Angst. Und das ist eine Angst, würde ich sagen, keine Kontrolle zu haben. Eigentlich. Und es ist diese Angst, dann das Kind nicht beschützen zu können oder nicht verhindern zu können, dass schlimme Sachen passieren. Und die einzige Lösung, die hier dauerhafte Veränderungen bringt, besteht darin, Jesus immer wieder hereinzuladen und ihn in diese Situation zu lieben. Das ist die wahre Anbetung für mich. Es ist einfach, ihm anzubeten, wenn es gut läuft. Aber wir haben gerade gesagt, er ist kein Weihnachtschrist. Er ist der Christ. Das heißt, in jeder Situation. Das heißt, wir müssen sagen, Jesus, ich liebe dich in meiner Angst, in meiner Sorge, in all meiner Panik. Ich liebe dich hier drin. Komm rein, sei hier mit mir. Weil, ja, sei bei mir, sei mein Mittelpunkt. Ich meine, alles, was über solche Sorgesituationen steht in der Bibel, ist nicht, er hat nie gesagt, ich spare euch das. Ich werde bei euch sein, ich werde euch nie verlassen. Psalm 23, in dem Tal. Du bist bei mir, nicht, du gibst mir einen Weg um den Tal, danke. Das bietet uns nie an, nie an. Aber er ist immer gut, um ihn einzuladen. Das ist diese Einheit, zu der wir zurückgreifen müssen. Hoffentlich spürt ihr ein bisschen, wie das langsam herumgeht mit Richtung Lobpreis. Ich weiß, es ist keine direkte Vergleichung, aber wenn wir das eher erst haben, dann können wir das in unserem Sonntagmorgens gemeinsam übertragen als Leib Christi. Ne? In Lobpreis komme ich hierher, um alle diese Dinge auch alle diese Angst, Wut, Zorn, alle diese Dinge, ich komme hier, um dir zu zeigen, dass Jesus meine Aufmerksamkeit und Zuneigung viel mehr verdient, als sie, egal wie laut das Geschrei, der Lärm und das Getöse auch sein mögen. Ich bin hier, um zu sehen, wie sie durch den strahlenden Glanz seiner Herrlichkeit verbrannt werden. In der Verschmelzung meiner Einheit und Intimität mit Jesus und seine Braut in gemeinsamen Lobpreis. Und das heißt, wenn ich hier hineintrete mit diesem Ding, dann komme ich und ich sage, was wir gerade, die Lieder, die wir gerade gesungen haben. Ich komme mit Dankbarkeit und Lobpreis, weil du bist gut, so gut. Meine Seele, singe. Und dann in der Licht, dieses brennende Licht von diesem glorreichen Gott, den wir haben, schmelzt das weg. Das heißt nicht, dass wenn ich nach Hause gehe, dass es nicht versucht wiederzukommen. Aber die Schlüssel dieser Einheit, das bewaffnet mich. Und ich kann euch sagen, heute Abend würde ich relativ klar für mich sagen, dass ich sowieso nicht gut schlafen werde, weil ich im Camper bin auf dem Parkplatz, jawohl. Aber wenn ich da drin bin, bin ich bewaffnet und ich bin nicht allein. Aber das ist genau, was ich meine mit Intentionalität, ist, wenn wir hier hinkommen, wir kommen nicht hier hin und sagen, ja, ich bin hier, weil eigentlich das ist, was eine gute Christ macht, obwohl ich gar keinen Bock habe. Und ich, wir kommen hier, weil das zusammen zu machen, was für eine Verstärkung für uns. Es geht nicht um mich im Lobpreis. Obwohl, also weder wenn ich hier stehe, noch wenn ich da sitze. Es geht nicht um mich. Es ist ein Opfer. Es ist Incense, was wir hochbrennen lassen. Aber wenn wir das gemeinsam machen, das ist so eine starke Sache im Vergleich zu auch, wenn ich das alleine mache. Es ist, wo zwei oder drei zusammen sind, es ist viel stärker. Es ist nicht besser, aber es ist auch eine Stärke. Komplett anders, wenn ich alleine am Klavier zu Hause bin. Und das liebe ich auch und das mache ich auch gern. Aber das mit euch ist so wichtig zu machen. Und ich würde gerne, dass wir alle das ein bisschen begreifen und feststellen, es lohnt sich. Genau, ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber das hat Jesus auch nicht gesagt. Ja, ich werde dich niemals verlassen, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, hat er gesagt, aber es gibt trotzdem eine Last. Er hat nicht gesagt, es gibt keine Last. Und genau wie ich gerade erwähnt habe, Psalm 23, er hat nicht gesagt, ich spare euch all das, er sagt, es ist, du bist bei mir. So, mein Wunsch ist es, dass wir immer in Einheit kommen und aus dieser Einheit heraus in der Intimität des Lobpreises in all ihren Ausdrucksformen eintreten, in der Anbetung, der Freude, der Verkündigung und so weiter. Alle diese Sachen aus dieser Einheit. Weil wenn wir in Einheit kommen, kommen wir in der Gewissheit unserer Einheit und wissen, dass sie nicht davon abhängt, wie wir uns fühlen oder wie uns die Auswahl der Lieder heute fühlen lässt. Es bedeutet, dass die Intimität, die wir mit ihm haben wollen, auf einer viel sicheren und reifen Grundlage zugänglich ist. Ich denke nicht, boah, wenn ich heute keine Gefühle verspüre, dann liegt es daran, dass ich unartig oder war oder das oder nicht, er ist nicht zufrieden mit mir oder irgendwas. Wir denken nicht so, weil unser Geist erneuert ist und wir aus der Erkenntnis heraus handeln, dass die Einheit bereits da ist, dass wir Gott nicht für uns gewinnen und ihn davon überzeugen müssen, am Wochenende mit seinen Kindern Zeit zu verbringen, wie irgendwelche getrennte Väter. Also noch einmal, wenn wir in echte Anbetung und Lobpreis eintreten wollen, müssen wir verstehen, dass unsere Einheit mit Gott auf seine Entscheidung für uns und unsere Entscheidung für ihn berührt und nicht auf unsere Gefühle oder unsere Handlungen. Ich sage bloß nicht, dass Gefühle schlecht sind. Ich habe sehr genossen die Gefühle, die in mir ausgelöst waren während dieser wunderschönen Lobpreiszeit. Aber die sind nicht das Fundament, worauf dieser Lobpreis steht. Es kann nicht der Fall sein, weil das ist ein wackeliges Fundament. Das ist eher der Kirsche obendrauf auf die Torte. Du kannst nicht sagen, lass mich irgendwas da drauf bauen, was lang bleibt. Unsere Entscheidungen für ihn sollte sich ganz natürlich aus unserer Handeln auswirken, weshalb wir im Laufe des Jahres diese geistlichen Disziplinen auspacken und praktizieren. Wir sagen nicht, oh, es ist egal, was du tust und was du gefühlst, weil du weißt, du bist in Einheit. Nee, nee. Wir wollen Sachen bauen. Fasten, Gebeten, Sprachen, Beten, Gemeinschaft mit anderen Leuten, Stille und Zeiten zurück. Wie heißt das? Zurückgezogenheit. Alle diese Disziplinen, die wir praktizieren, die sind wichtig. Die führen so eine bewusstere, ja, Entscheidung, in dieser Einheit zu leben. Aber was ich tue, kann nicht das Fundament sein. Es muss von dieser Offenbarung kommen. Wie wir gerade von Tose gesagt haben, diese von Geist Gottes heruntergekommene Offenbarung von wer Gott ist, was er für uns getan hat und worin wir jetzt leben. Und diese Bewusstheit, dass wir schon da drin leben und nicht, dass wir immer außen stehen und jeden Sonntag an die Tür klopfen und sagt, ja, okay, warst du gut diese Woche, dann komm rein, Junge, okay, oder du bleibst raus heute. So, aber wie viele Jahre für diejenigen von uns, wer ein bisschen, ich weiß nicht, von in alle Altersschnitte, also Leute, die in 20er sind, 30er, 40er, 50er, wie viele Jahre haben wir hinter uns mit anderen Theologie, die uns gesagt haben, irgendwie, ja, wenn du schlecht warst, dann sollst du mit deinem Kopf ein bisschen runter hier hinkommen und sagen, ja, tut mir leid, Papa. Das, natürlich ist da eine Weile, das abzubauen. Check ich, verstehe ich, erfahre ich. Aber wir müssen irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir andauernd verstehen, es geht nicht um hier reinzukommen, wir sind schon rein, wir sind schon eins. Genau. Und deswegen packen wir diese Sachen aus. Aber im Grunde genommen ist die Offenbarung unserer Einheit mit Gott die einzige sichere Grundlage, auf der wir die dauerhafte Wirkung des Lobpreises wirklich erfahren und ihn als eine Form der Intimität innerhalb einer Gemeinschaft genießen können. Und nicht nur als kurzlebigen Rausch in einem ansonsten öden Wochenzyklus. Unsere Theologie prägt unsere Doxologie. Wir müssen das erste haben, bevor wir das zweite wirklich eintreten können. Doxologie heißt, was wir den Lobpreis da machen. Ne? Okay. Das dritte Zitat bitte, Benny. Letzte Mal von Tose für heute. Wahre Anbetung. Und er redet von Lobpreis eigentlich, Worship auf Englisch, sorry. Wahre Anbetung bedeutet, so persönlich und hoffnungslos in Gott verliebt zu sein, dass der Gedanke an eine Verlagerung der Zuneigung nicht einmal im Entferntesten aufkommt. Ich hoffe, das kommt richtig auf Deutsch rüber. Ich habe versucht, mehrere Übersetzungen zu schaffen, aber er meinte so eine Transfer of Affection, eine so Überweisung der Gefühle, existiert nicht, weil wir so nah so ein sind, dass du kannst eigentlich nicht mehr davon reden, dass eine irgendwelche Transfer stattgefunden hat. Es ist einfach, wow. Dies führt zu einem Begriff, die eigentlich wir bereits kennen. Es wurde schon auf jeden Fall von mir ausgepackt. Ich glaube auch von Manu schon ausgepackt. Das ist Perichorese. Diese Idee von den drei Einheiten, ne? Dieser, also Vater, Sohn und Geist. Und wie sollst du die überhaupt trennen können, wer und wer wo steht? Und die Einheit. Eins. Ja? Sobald wir dieses Prinzip von Perichorese wirklich verstanden haben, geht es weniger um Geben und Nehmen als Austausch, sondern vielmehr um Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht so, dass wir nicht geben oder nehmen können. Es ist nur so, dass die Sprache dieser Worte eine Distanz impliziert, die für immer beseitigt würde. Ich glaube, für viele von uns, und ich hoffe für viele von uns, es geht nicht eigentlich um, das Problem ist nicht, wie wir denken, es ist, dass die Worte reichen nicht. Ja, ich packe euch gleich eine meiner Lieblingszitate raus von William Wordsworth, ein Dichter aus England, der super auf den Nagel gebracht hat, wie unmöglich es ist, genau zu sagen, was ich meine. So, bitte, Benny, das ganze lange Dicke von Wordsworth. Genau. Worte sind ein allzu furchtbares Instrument für Gut und Böse, als dass man leichtfertig damit umgehen dürfte. Sie üben über alle anderen äußeren Kräfte hinweg eine Herrschaft über die Gedanken aus. Sind Worte nicht der Verkörperung des Gedankens, sondern lediglich dessen Hülle, so werde sie sich gewiss als schlechtes Geschenk erweisen. Als eines wie jene vergifteten Gewänder, von denen in der Erzählungen abergläubischer Zeiten die Rede ist und die Macht besaßen, das Opfer, das sie anzog, zu verzehren und seines gesunden Verstandes zu berauben. Die Sprache ist, wenn sie nicht wie die Schwerkraft oder die Luft, die wir atmen, stutznäht und Ruhe lässt, ein Gegengeist, der unermüdlich und lautlos daran arbeitet, zu verstören, zu untergraben, zu verwüsten, zu verderben und aufzulösen. Das heißt, ich verstehe, was ich meine. Ich verstehe, was ich denke. Sobald ich versuche, Worte zu nutzen, es ist schon verderbt irgendwie. Und vor allem, wenn wir versuchen, über Gott zu reden. Wie soll ich Gott versuchen, mit Worten zu beschreiben? Es klappt nicht eigentlich wirklich. Es ist so, es tastet ran ein bisschen und so, ja, aber so meine ich nicht. Es gibt ein Gedicht, die ich wirklich liebe, von so der 1920er, heißt The Love Song of J. Alfred Prufrock. Es ist eine meiner Lieblingszitate da drin. Er sagte auf Englisch, it is impossible to say exactly what I mean. Es ist unmöglich zu sagen genau, was ich meine. Warum habe ich diese richtig lange Zitate, diese zwei Minuten damit hier gebracht? Weil was ich sagen will, ist, ja, es gibt Austausch. Es gibt Geben und Nehmen, aber es ist ein bisschen tiefer als das. Geben und Nehmen impliziert, dass ich nicht eins bin. Wenn ich Hans-Jürgen mein Handy geben würde, dann ist es bei ihm und nicht bei mir. Und wenn ich das zurücknehme, ist es bei mir, aber nicht bei ihm. Aber wenn ich in Christus bin und ich ihm mein Lob gebe, da ist keine Distanz. Es ist eher wie das Rauch von Incense, es ist einfach wedelt hoch, ist aber schon in den Raum der Einheit mit ihm. Und es füllt es nur. Es ist nicht, es gibt irgendwelche Lücke, die wir überschreiten müssen. Ich sage bloß nicht, dass wir bestimmte Worte nicht nutzen sollten, sondern wir müssen uns bewusst sein, was meinen wir? Was glauben wir wirklich? Weil das prägt auf jeden Fall, wie wir Gott begegnen, was wir über ihn überhaupt denken und glauben. Und wenn wir festlegen können, was wir über ihn glauben, dann können wir hineintreten in eine Gemeinschaft miteinander, die dann wirklich was anderes ist hier an einem Sonntagmorgen, als wenn ich mir nicht klar ist, was ich überhaupt denke und glaube. Deswegen Intentionalität. Ja? Ich möchte nicht, dass wir diesen Gottesdienst mit dem Gedanken verlässt, welche Worte ihr verwenden solltet und welche nicht, man betet und Lobpreis zu beschreiben oder zu diskutieren, sondern dass ihr euch bewusst werdet, welche Gedanken und Bilder eure Denkmuster in Bezug auf euer Verständnis, eure Beziehung zur Dreifaltigkeit beeinflussen. Und das ist super wichtig, denn wir kommen zum letzten Teil. Theologie führt zu Doxologie. Was wir glauben, prägt, wie wir handeln, was wir tun. Und was wir hier machen Sonntagmorgens, ist auf jeden Fall ein Tun, wenn wir ein gemeinsames Lobpreis machen. Ja? Lobpreis dient nicht nur dem Lob, sondern auch der Bekräftigung, der Verkündigung und dem geistlichen Kampf. Ein Beispiel hierfür sind die Lieder von John und Charles Wesley. Sind es was, 17. Jahrhundert oder? Ja, genau, in England, ne? Diese Lieder, die haben Sichtnummer von Lieder geschrieben. Eigentlich war es Zusammenfassungen von Predigten. War das eine beste Art und Weise, war es im Kopf von Leute zu haben, die nicht lesen konnten. Du kannst nie, gar kein so Predigtspamphlet geben und sagen, lese das gerne zu Hause. Ich kann nicht lesen. Na? Gib die Lieder. Lieder sind einfach. Lieder und Gedichte sind super einfach, die denen in Erinnerung bleiben. Ja? Und das wird irgendwie zu Lobpreis. Und das heißt, Lobpreis ist nicht nur, es geht um, ich will dich anbeten. Es geht auch um, was ich sage, verändert was. Es ist dann gut, wenn das der Fall ist, es ist gut, dass was ich sage, der Wahrheit ist, weil das denn ausgesprochen wird und das wirkt in den geistlichen Kampf gegen andere Mächte und Feinde. Weil die Wahrheit verändert. Und das heißt, diese Leute, die nicht lesen konnten, die konnten diese Wahrheit von den Predigten, von den Schriften mitnehmen im Gesang. Und es prägt dann in deren Leben einfach. Und was die Aussagen hat geprägt, wie die sich verhalten haben, wie sie gelebt haben und hat die Sachen langsam verändert. Das will ich für uns auch auf jeden Fall. Es geht uns hier dann nicht um ein bloß gemeinsames Singen. Ja, wir stärken uns selbst und einander beziehen Stellung, indem wir der uns sichtbaren Welt sichtbar die wahre Ordnung der Dinge verkünden. Wir stimmen in den Chor der Engel ein und signalisieren den Mächten der Finsternis, wir kennen die Wahrheit und wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Wenn wir mit dem Bewusstsein unserer Einheit mit Gott kommen und als Kinder erscheinen, nicht als Weisen, sondern als Kinder aus Einheit, verändert dies die Dynamik der Intimität, die wir erleben. Diese tiefere Intimität und die Worte, die wir sprechen, prägen und formen, wer wir sind und was wir mit in den Rest unserer Woche, den Rest unseres Lobpreises mitnehmen. Das prägt das auf jeden Fall. Das schließt sich dann wieder zu einem Kreis mit unserem Verständnis, unserer Einheit zusammen. die Theologie nährt die Doxologie. Und wenn wir unsere Doxologie bewusst gestalten, stärkt dies unsere Theologie. Das führt dann zurück zu diesem Lied, was wir gerade beispielsweise haben, Jesus, I need you. Wenn ich weiß, ich habe ihn, dann kann ich sagen, ganz ruhig, ich brauche dich. Ich rede nicht vom Mangel, ich rede von Fülle. Es ist nur eine Bestätigung, ich brauche dich. Ich bin dankbar, dass ich dich habe. Es ist eine Demut. Weil wenn ich sage, ich habe dich, deswegen brauche ich dich nicht. Viel Glück. Und das ist viel gesünder als diese Opfermentalität von ich brauche dich. Es gibt Momente, wo dieses Gefühl auf jeden Fall da ist. Heißt nicht, dass es wahr ist. Das passt, letzte Folie bitte, Benjamin, eigentlich zu unserer Mission als Gemeinde. Das steht auf unserer Website hier. Wir sind eine apostolische Gemeinde, in der Menschen durch Jüngerschaft zugerüstet werden, so wie das Reich Gottes in unserem Umfeld freigesetzt. Wenn wir bewusst sind in unserer Einheit, wenn wir bewusst sind, was das heißt für unseren Lobpreis und mit Intentionalität, wir steigen den Lobpreis ein, was das an in uns prägt und wie wir das in unsere Woche mitnehmen, prägt dann unsere Umfeld und unsere Umgebung. Ich kann euch sagen, dass wenn ich mein Handy verbinde mit dem Lautsprechersystem im Auto und ich fahre zur Arbeit, der Lobpreis, den ich da höre, was ich aussinge, was ich deklariere als Einstieg in meinem Tag, ist so, so wichtig. Und das prägt alle Leute, die ich begegne in der Schule. Auf jeden Fall. Eigentlich, was wir hier mit Lobpreis machen, ist nicht nur für uns. Es ist für jeden Mögliche. Es ist für jeden Mögliche. Und es ist ganz wichtig für mich, als Leiter des Lobpreisteams zusammen mit Ann-Christine, es ist ganz wichtig für mich, dass wir das kapieren, weil es geht nicht um uns, es geht nicht um, oh, wie gut war die Musik, wie schön, wie, ne? Also, es darf schön sein, ne? Erste Chronik 7, 25 oder so, ne? Die waren alle geübt und trainiert in Musik für den Herrn, diese 288 Leute. Das ist nicht, wir sagen nicht nur, lass uns nur schlecht spielen. Kann ich gleich für euch machen, wenn ihr wollt, aber es wird schön, keine schöne Begegnung sein, dann kann ich versprechen. Aber das hier ist kein Show. Lass es nie zu einem Show werden. Es ist eigentlich nur eine Ermöglichen, was Gemeinsames. Das, was wir gestalten. Und ja, klar, es ist ein bisschen kulturell geprägt. Aber möge es kulturell geprägt sein. Ich glaube, es ist schön, dass in alle verschiedenen Länder verschiedene kulturelle Opfer an den Himmel hochkommen. Lass es nie sein, dass jede Gemeinde klingt wie eine große Gemeinde, der Musik rausspuckt jede zwei Wochen. Lass uns unsere eigenen Lieder schreiben. Deswegen bin ich sehr, zu einem gewissen Grad stolz, in einem guten Sinn darauf, dass wir in dem letzten Jahr drei Lieder aus dem Haus geschrieben haben, weil ich will, dass was wir sagen, genau was ich meine hier, ist eine wahre so Aussage der Theologie, den wir glauben. Und wenn wir das selbst geschrieben haben, dann höchstwahrscheinlich ist es aus unserer eigenen Erfahrung der Einheit mit Gott. Deswegen ist es wichtig, wenn wir Lieder singen, den wir geschrieben haben. Es kann sein, dass manche von euch sagen, ey, er singt das nur, weil er es selbst geschrieben hat. Nee, ich habe es nur geschrieben, weil ich darauf glaube und wirklich glaube und deswegen will ich es sagen. Es ist nicht, weil ich sage, ich will, dass jemand nachher kommt und sagt, oh, was für ein gutes Lied hast du geschrieben, Junge. Darum geht es nicht. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um euch in dem Fall, in dem Sinne. Es geht nur in eine Richtung. Und deshalb wählen wir die Lieder aus, denen wir singen. Ich war so begeistert, von welche Lieder heute Morgen gesungen wurde. Dankbarkeit und Lobpreis, was eine super, ich hatte eine Phase vor einem Jahr, wo ich jedes Mal ich dran war, wir fangen damit an, weil das ist eine sehr gute so Reset, zu entscheiden, ich komme mit Dankbarkeit, weil es ist wirklich schwierig, schlechte Laune zu haben, wenn man dankbar ist. Sehr schwierig. Und das heißt, alles, was mit Steffi sagt, ey, du wartest draußen, wir sprechen später, ne? Und dann, ich komme mit Dankbarkeit, boah, wunderschön, haben wir heute gehabt. Jesus at the center, meine Güte, wunderschön. Ich wusste, dass ich darüber sprechen wollen würde, was für Lieder wichtig sind und warum wir die singen. Und dann hat mich so eine Setlist rausgeholt. Sehr gut. Nothing else matters, nothing in this world will do, haben wir heute Morgen gesungen. Genau. Oder Lieder, die wir von anderen Gemeinden auswählen. Ich habe gestern mit auf dem Rückweg von Edeka nach Hause, hatten wir Emmy in der Kinderwagen und sie meinte, können wir Praise hören? Sagte, nee, wir können es zusammen singen. Und ich dachte, ja, richtig. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lass mich auch diese Einheit in diese Wahrheit kommen und nicht aus meinen eigenen Gefühlen. Deswegen machen wir das. Aber die Lieder, die wir selbst geschrieben haben, King Jesus, On Earth Is In Heaven, Untrennbar Eins, wir machen einfach den Wesley-Bruder nach. Es ist nichts Neues. Es ist nur, wir nehmen Schrift, wir nehmen Offenbarung und wir sagen, lasst das ein Baustein sein in unsere nicht alltäglich, aber allwöchentlicher Rhythmus und lass das irgendwas, was wir dann gemeinsam mit uns selbst verstärken. Weil, Sprüche 18, 20, 21, von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Totenleben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Lass uns das dann ernst nehmen. Ja? Und meine Bitte, ich komme zum Glück langsam zu Ende, meine Bitte, meine Ermutigung, mein Aufruf für uns ist, dass wir Lobpreis dann durch den richtigen Brillen betrachten. Das war keine Rede heute über, wie soll man Lobpreis gestalten, sondern das Fundament, zu dem wir Lobpreis überhaupt kommen. Es ist nicht für uns, aber es verändert uns. Lobpreis ist nicht für uns, aber es verändert uns. Das müssen wir greifen. Es passt mit dem, was Jesus sagte in Matthäus 16, 25 für mich irgendwie. Diese Idee von, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Ich denke, wenn ich zum Lobpreis komme, weil ich das für mich haben will, kriege ich nichts davon. Aber wenn ich zum Lobpreis komme, weil ich Gott anbeten will, dann kriege ich richtig viel davon. Ist diese umgekehrte Sache. Wenn wir kommen und versuchen, Lobpreis als Zeit für uns zu betrachten, werden wir wahrscheinlich wenig davon profitieren. Aber wenn kommen mit Herz und Geist an Gott angerichtet, dann erleben wir wirklich krasse Veränderungen in uns selbst. Seliger ist dich zu geben, als zu nehmen, obwohl diese Worte nicht wirklich beschreiben, was eigentlich passiert. Was ich gerne machen würde zum Schluss, ist, dass wir diese Betrachtung nehmen und einfach 5 Minuten nehmen, ein Lied gemeinsam zu singen. Aber zielgerichtet, in was sage ich mit meinem Mund? Was erkündige ich meine Umgebung? Was pflanze ich in meinem eigenen Geist und Herz mit die Worte, denen wir singen? So, ich springe ans Klavier und können wir das dann gemeinsam machen und dann bete ich zum Schluss.